Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Bernd Schneidmüller. Gastgeber ist Andreas Bomba. Bernd Schneidmüller ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität in Heidelberg. Sie haben, Herr Schneidmüller, in Ihrer wissenschaftlichen Karriere schon sehr viel publiziert, Bücher geschrieben, Aufsätze geschrieben und noch anderes mehr gemacht. Jetzt haben Sie ein Buch veröffentlicht über die europäische Geschichte von 1200 bis 1500. Dieses Buch hat ein gewisses Aufsehen erregt, weil Sie darauf zu sprechen kommen, dass europäische Geschichte längst nicht so verläuft, wie man das gemeinhin glaubt, nicht so geradlinig, und dass auch das Bild von der europäischen Christenheit, von dem christlichen Abendland, das es zu bewahren gilt in der modernen Zeit, nicht unbedingt aufrecht erhalten lässt. Lassen Sie mich am Anfang fragen, Europa, das ist ein Begriff, den wir heute alle im Mund führen. Was ist Europa von 1200 bis 1500? Hat das was mit dem heutigen zu tun?
Europa im späteren Mittelalter hat mit dem heutigen Europa etwas zu tun und gleichzeitig auch nicht. Für uns ist heute Europa ein Wert, ein politischer Wert. Es ist ein umstrittener Wert, den viele bejahen, viele ablehnen. Es ist ein Wert, nach dem wir eigentlich alle suchen. Es ist ein wichtiges Thema. Und das ist der grundlegende Unterschied zur mittelalterlichen Geschichte. Denn Europa war im Mittelalter, so müsste man das provozierend formulieren, kein wichtiges Thema, sondern wurde überhaupt erst ganz am Ende des Mittelalters, kurz vor 1500 also, entdeckt. Die Wichtigkeit ist also der größte Unterschied. Und wir dürfen heute nicht davon ausgehen, dass das, was wir leben, schon immer so war. Dass also die Wichtigkeit von Europa heute gleichbedeutend ist mit einer Herleitung aus einer langen historischen Tradition. Historiker schauen sehr gern auf die Brüche, und darum ging es mir in diesem Buch.
Dann sagen Sie doch einen dieser Brüche, oder anders gefragt, was war denn wichtig in der Zeit zwischen 1200 und 1500, wenn nicht Europa?
Der wichtigste Unterschied, wenn man von heute ausgeht, ist die Grenzziehung von Europa. Natürlich ist es im Mittelalter klar, dass Europa am Mittelmeer, am Atlantischen Ozean und am nördlichen Eismeer endet, aber die Ostgrenze war ganz verschieden von unserer Ostgrenze. Und das ist kein unwichtiges, marginales Thema, denn diese Ostgrenze beschäftigt uns ja heute, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg diese Ostgrenze ja beständig verändern. Wir sehen das bei europäischen Song Contests ebenso wie bei der Diskussion, wo eigentlich die Ostgrenze der NATO verläuft, wo die Ostgrenze unserer europäischen Kultur verläuft. Das Mittelalter hat sich über diese Themen gar nicht viele Gedanken gemacht, sondern einfach eine antike Setzung übernommen. Und diese Setzung geht davon aus, dass Europa am Don endet. Das ist für uns heute etwas erstaunlich, weil wir den Ural im Blick haben und die Hälfte Russlands natürlich schon zu Europa ziehen würden. Diese Frage ist im Mittelalter ganz anders entschieden worden, weil Europa keine kulturelle Einheit war, keine religiöse Einheit war, sondern in der Vielfalt gedacht wurde, wenn überhaupt. Und von daher auch ganz unterschiedliche Kulturen, Rechtssysteme, Religionssysteme beinhalten konnte.
Mit anderen Worten, Europa 1200 bis 1500, das gibt's an sich nicht, das gibt's nur aus unserer Rückschau, weil wir den Raum, den wir heute verstehen, einfach auf diese frühere Zeit projizieren.
Genau, die Rückprojektion ist das große Problem. Wenn ich jetzt einmal von meinen mittelalterlichen Begebenheiten ausgehe, so würde ich sagen, dass auch die mittelalterlichen Menschen aus der Antike schon übernommen von einer Dreiheit der Kontinente ausgehen. Sie teilen ihre Welt in drei Kontinente ein. Der wichtigste, größte ist Asien. Der umfasst nach mittelalterlicher Vorstellung die Hälfte der Welt und die andere Hälfte teilt sich in Europa und Afrika. Ein Weltbild, das natürlich den vierten Kontinent, Amerika, ebenso wenig kannte wie Australien, aber davon ausgeht, dass diese Welt aus drei Kontinenten besteht, die zusammengehören und von denen, das ist ganz wichtig für die neue Geschichte, von denen keiner wichtiger ist als der andere. Dass Europa zur Königin der Welt wird, wie man dann seit dem 16. Jahrhundert sagt, ist keine mittelalterliche Voraussetzung, sondern Europa ist der dritte Teil der Welt und umfasst ein Viertel der Fläche. Das ist auf den ersten Blick etwas banal, zeigt aber, dass die Europäer des Mittelalters sich noch nicht wichtiger genommen haben als die anderen Völker oder die Kontinente. Das ist gleichsam der erste Baustein. Der zweite Baustein ist, dass Europa kein populärer Begriff war im Mittelalter, sondern zunächst einmal ist es ein Begriff der Geographie und auch der christlichen Heilsgeschichte. Erst ganz am Ende, und das ist eigentlich das Aufregende, wird Europa von einigen wenigen Intellektuellen, ich betone wenigen Intellektuellen, entdeckt und für ihre Zwecke fruchtbar gemacht. Hier sehe ich eigentlich die entscheidende Zäsur für den Europabegriff, der dann auch in die Neuzeit hineinweist. Wenn wir uns diese Zäsur einmal genauer anschauen, dann merken wir sofort, dass die bis heute von tagespolitischer Bedeutung ist. Es ist nämlich die berühmte Eroberung Konstantinopels, des christlichen Konstantinopels, des zweiten Rom durch die Osmanen im Jahr 1453. Das hat auf die lateinischen Intellektuellen wie ein Schock gewirkt. Byzanz oder Konstantinopel wurde im ganzen Mittelalter immer wieder bedroht, aber man hatte sich daran gewöhnt, dass es als Bollwerk der Christenheit im Osten hält. Nun ist es die Hauptstadt eines neuen Eroberervolkes, das seinen Platz in der europäischen Geschichte findet. Schon damals, im 15. Jahrhundert, gehört diese osmanische Reichsbildung zu Europa dazu. Dieser Schock von 1453 hat berühmte Denker zum ersten Mal zum Nachdenken gebracht, was eigentlich Europa ist und dass Europa ein bedrohter Kontinent ist. Der berühmteste Wortführer ist Aeneas Silvio Piccolomini, der später Papst wird und der berühmte Worte schreibt, dass nun Europa, wir Europäer, wie er schreibt, im eigenen Haus bedroht werden. Das ist eine fundamentale Weichenstellung, denn damit wird Europa als das gemeinsame Haus der Christen begriffen. Eine Vorstellung, die ich so vorher im Mittelalter überhaupt nicht finde.
Das ist jetzt 550 Jahre her und es gibt Menschen, Politiker und auch andere, die genau ähnliche Worte wieder im Munde führen. Heute Bedrohung durch vor allem den Islam. Früher war auch so eine diffuse Bedrohung aus dem Osten, auch militärischer Art. Das ist noch gar nicht so lange her. Ist es erlaubt, diese mittelalterliche, spätmittelalterliche Konstellation kurz vor Beginn der Neuzeit einfach auf heute zu übertragen und daraus auch politische Regeln und Schlüsse zu ziehen?
Wir können natürlich als Mittelalterhistoriker keine Handlungsanweisungen geben und wollen das auch nicht. Übertragungen hinken in der Geschichte immer, aber auf der anderen Seite werden wir für Geschichte sensibilisiert durch unsere Gegenwart. Wir betrachten Mittelalter heute europäisch anders, als das unsere Vorgänger vor 100 Jahren, die aus nationalstaatlicher Perspektive schrieben, taten. Und das macht eigentlich Geschichte auch so lebendig, dass es sich nämlich mit uns Menschen verwandelt. Wenn ich jetzt auf Ihre Frage eingehe, dann würde ich schon wesentliche Unterschiede zwischen 1453 und 2011 sehen. Aber doch die Grundvoraussetzung zumindest parallelisieren können, dass Menschen es offenbar nötig haben, sich eine Identität zu bilden, eine Eingrenzung und eine Ausgrenzung vorzunehmen, sehr leicht ihre eigenen Lebensbereiche bedroht fühlen. Die Voraussetzungen im 15. und im 21. Jahrhundert sind allerdings völlig anders. Denn wenn wir auf die Geschichte des 15. Jahrhunderts schauen, so beobachten wir doch eine gewaltsame militärische Eroberung, die von diesem sehr virulenten, sehr lebendigen Osmanischen Reich ausgeht. Eine Eroberung, die ja ganz Südosteuropa erfasst, die bald bis nach Belgrad geht, bald bis nach Ungarn und bis vor die Tore von Wien. Ich denke, wenn wir nüchtern sind, würden wir solche Katastrophenszenarien heute nicht mehr ernsthaft diskutieren, sondern heute geht es ja um etwas ganz anderes, nämlich um die Akzeptanz unterschiedlicher Kulturen und unterschiedlicher Lebensformen in einem glücklicherweise einigermaßen friedlichen Europa.
Sie haben, wie es in dieser Sendung üblich ist, ein bisschen Musik mitgebracht. Auch Mittelalterhistoriker, Medievisten, so heißt das Fachwort, hören natürlich Musik in ihrer Freizeit, aber auch dienstlich, beruflich, interessemäßig. Denn man stellt fest, und darüber werden wir dann in den nächsten Runden auch sprechen, dass das Mittelalter noch ziemlich lebendig ist in unserer heutigen Zeit. Zum Beispiel bei einem Sänger, bei dem man es vielleicht gar nicht vermuten würde, Konstantin Wecker.
Ja, ich liebe Konstantin Wecker seit meiner Studienzeit. Und ich denke, dass sein Lied Immer noch werden Hexen verbrannt mit mittelalterlichen Mythen arbeitet und sie ganz interessant auf die Gegenwart anwendet.
Oder 6 Millionen Juden, fürwahr, eine Heerschar von Hexern, zum Aderlass geprügelt für die Reinheit des Blutes. Schrecklich, schrecklich! Und die Mönche der Demokratie wedeln Verzeihung heischend mit der Rute. Und siehe, der Freigeist geht um.
Immer noch werden Hexen verbrannt. Ein Lied von Konstantin Wecker, das Bernd Schneidmüller, dem heutigen Gast in HR2 Doppelkopf, gefällt, weil es mit Ihrem Beruf, kann man das so sagen, zu tun hat. Sie sind Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität in Heidelberg. Welche Hexen werden denn heute noch verbrannt, Herr Schneidmüller?
Ich habe das Lied deswegen ausgewählt, weil man bei Hexen unmittelbar an Mittelalter denkt. Aber man muss leider sagen, dass das Mittelalter eigentlich die Hexen erst ganz am Ende kennengelernt hat. Die Hexenverfolgungen sind ein Ergebnis der modernen Neuzeit, vor allen Dingen des 17. und 18. Jahrhunderts. Aber trotzdem verbindet man das Klischee einfach damit. Und das ist ein Thema, das mich schon sehr interessiert. Klischees, die wir so gerne in die Geschichte zurückverfolgen, um unsere Gegenwart als anders darzustellen. Finsteres Mittelalter, Straßenverhältnisse wie im Mittelalter, Sanitärverhältnisse wie im Mittelalter. Niemand weiß eigentlich so ganz genau, wie das im Mittelalter war, der solche Begriffe benutzt. Aber es ist eine klare Abgrenzung und die tut uns heute gut, vielleicht nicht im Mittelalter. Nun kämpfen wir nicht gegen Klischees, weil wir Mittelalterhistoriker ja auch unsere Klischees haben. Aber es macht schon Spaß, die Geschichte solcher Klischees einmal zu ergründen.
Sie haben vorhin gesagt, dass es nicht so einfach ist, Verhältnisse zu übertragen aus der Zeit damals, Jahrhunderte zurückliegend, auf die heutige Zeit, dass es keine Handlungsanweisungen gibt für Politiker. Auf der anderen Seite heißt es ja immer, man sollte aus der Geschichte lernen. Und es gibt weitere Klischees, also zum Beispiel, wenn die Kirche sich zu Wort meldet, um Dinge anzuprangern, um Ausgleiche zu schaffen oder was auch immer, dann wird ihr vorgeworfen, zum Beispiel, denkt nur an die Kreuzzüge, da habt ihr auch schwere Schuld auf euch geladen. Das ist 800 Jahre her. Andere denken an Friedrich II., den Stauferkönig, der als ein Muster an Toleranz, an Weltherrschaft, als ein guter König gilt, auch an Granada in Spanien, dieses islamische Reich, wo Christen und Juden tolerant nebeneinander hergelebt haben. Das sind so Topoi, also so Klischees. Treffen die eigentlich alle zu?
Klischees treffen niemals zu, aber sie sind trotzdem wichtig und prägen unser Denken. Ich weiß, dass alle diese Vorstellungen durchaus einen Sitz im Leben, einen Ausgangspunkt mit historischer Bedeutung haben. Denke aber, dass an Mittelalter eigentlich zweierlei besonders interessant ist, wenn man sich damit beschäftigt. Das eine, das würde ich als die Aneignung des Mittelalters bezeichnen. Und das andere ist die Andersartigkeit. Wenn man überhaupt aus der Geschichte lernen will, dann muss man diesen Wechsel von Aneignung und Andersartigkeit aushalten. Für die Aneignung will ich einmal zwei Punkte kurz benennen. Natürlich haben unsere städtischen Gemeinwesen oder vielleicht doch die Universitäten oder die Europäische Wissensgesellschaft ihre Wurzeln im Mittelalter. Das Mittelalter ist eine Zeit, das seit dem 11., 12. Jahrhundert gelernt hat, in These und Antithese zu denken, das heißt dialektisch zu denken, Dinge nicht einfach nur so vorzugeben, sondern nach dem einer und nach dem andererseits zu erörtern. Das ist eine Kulturtechnik, die wir Europäer als europäische Wissenschaft dann später im 18. und 19. Jahrhundert über die ganze Welt verbreitet haben und heute auch noch verbreiten. Das würde zu den Aneignungen gehören. Auch die Tatsache, dass man alle Wissenschaften in einer Institution vereinen möchte, nämlich in der Universität, und dass zur Wissenschaft Freiheit gehört. Mittelalterlich heißt das Libertas, Freiheit, um überhaupt wissenschaftlich zu arbeiten. Das sind Aneignungsprozesse, die bis heute ihre Gültigkeit behalten. Aber man darf bei diesen Aneignungen die Andersartigkeiten nicht vergessen. Und die machen Geschichte ja so spannend, weil historische Zeiten ja nicht geradlinig auf uns zulaufen, sondern weil wir entdecken, dass unterschiedliche Epochen auch unterschiedliche Lösungsmodelle hervorgebracht haben. Die sagen uns heute gar nichts mehr. Sie machen uns aber bescheiden und vielleicht ein bisschen selbstironisch zu wissen, dass Menschen in 50 oder 100 Jahren auch über uns lächeln werden mit unseren Bewältigungsstrategien. Diese Alterität, die Andersartigkeiten, die finde ich am Mittelalter eigentlich so interessant. Dass Menschen völlig anders dachten, dass sie ihre Sozialsysteme völlig anders ordneten. Daraus können wir heute nichts lernen, aber wir merken, dass große Probleme einer jeweiligen Gegenwart einfach anders gelöst wurden.
Man kann vielleicht daraus lernen, dass alle Problemlösungen, die wir heute haben, die Probleme vielleicht nicht lösen, sondern nur verschieben, und dass die Probleme in einer anderen Form wieder auf uns zukommen. Vielleicht nicht mehr auf uns, aber auf unsere Nachkommen.
Das sieht man sehr deutlich bei den Zukunftsvorstellungen. Die Prognosefähigkeit heutiger Experten wird ja zu Recht sehr in Zweifel gezogen. Und wenn ich mir die Prognosefähigkeit meiner mittelalterlichen Autoren anschaue, dann kommt schon ein stilles Lächeln auf das Gesicht, weil genau das, was sie alles prognostiziert haben, alles garantiert nicht eingetroffen ist, dass zum Beispiel die ganze Gesellschaft bald in einem System von Mönchen und Nonnen enden wird. Das ist eine Prognose des 12. Jahrhunderts, dass man davon ausgeht, dass die Welt in kurzer Zeit von einem Netz christlicher Kirchen überzogen wird und dass aller Unglaube, alles Heidentum, alle differenten Religionen ausgeschaltet werden. Das war auch so einer der berühmten Irrtümer der mittelalterlichen Geschichte. Wir lächeln heute darüber.
Der Glaube daran, dass im Jahr 1000 die Welt untergeht, die Welt zusammenbricht, aber ein Glaube, eine Vision, eine angstvolle Vision, die sich bei der letzten Jahrtausendwende, die noch gar nicht so lange her ist, doch teilweise wiederholt hat.
Ja, dieser Vergleich der Jahrtausendwenden ist deshalb so wichtig, weil eigentlich lauter Klischees da verwendet worden sind und weil der Zauber der runden Zahl, der ja allein menschlich gemacht ist und keinen Sitz in der Wirklichkeit hat, diese Zahl 1000, 2000, 3000 haben wir es dann vielleicht wieder, wenn wir da noch so rechnen. Ja, das macht schon ein wenig sensibel für den Umgang mit Zeit und mit Endlichkeit.
Das Thema Religion ist wichtig, vielleicht das noch in dieser Runde. Das haben Sie vorhin schon mal angesprochen, das christliche Abendland, das Stichwort ist gefallen, das wird auch heute verwendet. Der Islam ist kein Teil von Europa oder der Islam ist ein Teil von Europa und man verteidigt die christlichen Werte und alles das, was von außen kommt, das wird sehr kritisch gesehen, wird auch abgewehrt aus Mechanismen heraus, die Sie auch schon aus dem Mittelalter heraus erklärt haben. Ist dieses Schlagwort, zudem auch noch ein Wort wie Leitkultur gehört. Sind das alles verkehrte Dinge? Sind das Schlagworte, die irgendwann vielleicht im 19. oder im 18. Jahrhundert erfunden wurden und denen man heute einen Ewigkeitswert gibt, sozusagen bis zu Christi Geburt, also oder bis zum Beginn der Zeitrechnung, um damit ein solches Argument zu untermauern?
Ich halte die heutigen Diskussionen für legitim, bin aber ganz skeptisch, sie aus der Geschichte herzuleiten. Das ist eigentlich das wichtigste Ergebnis meiner Arbeiten, dass die Menschen heute andere Wertediskussionen führen und so tun, als wären sie aus dem Mittelalter oder aus der Antike hervorgegangen. Dieses Durchschneiden der Kontinuitäten, das ist eine wichtige Aufgabe des Historikers. Es ist ein ganz großer Irrtum, das christliche Abendland mit Europa gleichzusetzen. Das ist eine Erfindung der Romantik, wo man sagt, dass Christentum und Europa eine Einheit sind. Das Christentum ist von seinen Ursprüngen und von seinem Verlauf her niemals eine europäische Religion gewesen, sondern immer global ausgerichtet. Und Europa ist immer ein Kontinent gewesen, in dem sowohl Christen als auch Nichtchristen gelebt haben. Am Anfang lauter Heiden, dann viele Christen, viele Juden, viele Muslime. Und Europa ist eben was anderes als das christliche Abendland. Die Gleichsetzung ist eines der fatalen Irrtümer, der immer wieder in die mittelalterliche Geschichte zurücktransportiert wird, obwohl es mit dem Mittelalter nichts zu tun hat.
Die nächste Musik steht an, auch sie hat direkt mit dem Thema zu tun. Sie nimmt Bezug auf Otto den Großen und die Gründung Magdeburgs, der Stadt Magdeburg vor 1200 Jahren, etwa 1200 Jahren. Es hat eine große Ausstellung gegeben in der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt. Waren Sie daran beteiligt?
Ich war an dieser Ausstellung 2001 beteiligt, wie auch an späteren Magdeburger Ausstellungen. Und ich habe dieses Lied ausgewählt, weil es völlig grenzwertig ist. Die Instrumentalisierung von Geschichte in einer ironischen Weise betreibt oder vielleicht auch in einer ernsten Weise. Das mögen jetzt unsere Zuhörer entscheiden. Ich höre das Lied immer nur ganz ironisch, habe aber in dieser Ironie Freude an diesem Lied.
Als er lebte, gab es hier nichts als Wohlstand, Ruhm und Glück. Du ein Wunder, guter Gott, blieb in uns zurück.
Das Otto-Lied, entstanden zur Ausstellung Ottos des Großen, 1200 Jahre Magdeburg, vor einigen Jahren. Bernd Schneidmüller, zu Gast in HR2 Doppelkopf, hat es mitgebracht. Bernd Schneidmüller ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität in Heidelberg. Sie haben ein Buch geschrieben, über das wir geredet haben bisher. Grenzerfahrung und monarchische Ordnung, so heißt es fachspezifisch, Europa 1200 bis 1500. Ich versichere, meine Damen und Herren, das kann jemand, der ein bisschen sich für Geschichte interessiert, durchaus mit Gewinn lesen. So fachbezogen ist das gar nicht. Es werden auch schön viele Quellen zitiert. Also man kann dieses andere Denken, von dem Sie vorhin sprachen, was Sie so fasziniert am Mittelalter, dass Menschen anders denken, als wir es uns heute vorstellen können und dabei genauso schief liegen, wie wir vielleicht heute auch. Man kann dieses Buch mit großem Gewinn also lesen und auch ein bisschen in dieses Denken eintauchen. Grenzerfahrung, solche Musik ist auch eine Grenzerfahrung, wenn sie sich um mittelalterliche Themen bemüht. Das ist der Gebrauch des Mittelalters zum Zwecke des Musicals, so möchte ich es mal bezeichnen. Und damit erreicht es auf der anderen Seite auch viele Menschen, mehr als die Fachwissenschaft und eine fachwissenschaftliche Publikation. Herr Schneidmüller, braucht das Mittelalter Marketing?
Geschichte braucht immer Marketing, aber die Frage ist grenzwertig, weil Historiker, die professionell arbeiten, im Wesentlichen Grundlagenforschung betreiben und sie zunächst einmal zweckfrei erarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Grundlage unserer Tätigkeit. Ich bin aber fest überzeugt, dass Geschichte Marketing braucht, nicht um sie zwanghaft modern zu machen, wohl aber unserer Gegenwart immer wieder die Chance zu eröffnen, Geschichte zu begegnen. Wenn ich an meine eigene Studienzeit in Frankfurt erinnere, in den 1970er Jahren, dann hatte man manchmal so etwas das Gefühl, dass Mittelalter ein Konglomerat von Staub und Tränen war. Aber dann begann ein Aufbruch, der sich ziemlich genau festmachen lässt im Jahr 1977 mit der berühmten Stuttgarter Staufer-Ausstellung und einer völligen Neuorientierung am Mittelalter. Seither hat Mittelalter Marketing, so kann man es sagen, weil die Mittelalter-Ausstellungen, die Mittelalter-Märkte, die Mittelalter-Events, die Mittelalter-Bücher, denken Sie an die historischen Romane, die Mittelalter-Fernsehsendungen, einfach viele Menschen bewegen. Für einen Wissenschaftler ist das sogar ziemlich erstaunlich, was sich alles mit dem Mittelalter machen lässt. Wir haben es eben gerade bei diesem Lied gehört.
Über diese Mittelaltermärkte sprechen wir nachher noch. Ich möchte bei dieser Staufer-Ausstellung bleiben, die Sie genannt haben, denn es hat im vergangenen Jahr in Mannheim eine weitere Stauffer-Ausstellung gegeben. Das war also 34 Jahre später, eine ganz schöne Zeit, die da vergangen ist. Und da waren Sie nicht als Student da und haben einen Wandel des Mittelalterbilds festgestellt und auch ein riesiges Interesse. Auch ich erinnere mich an lange Schlangen, die da sich rund um das alte Schloss bewegten in Stuttgart. Das war eine völlig neue Erfahrung, eine Geschichtsausstellung. Das hat es bis dahin in der Art nicht gegeben. In Mannheim waren Sie selbst in dem Team, das wissenschaftlich gearbeitet hat bei dieser Ausstellung an führender Stelle. Was hat sich denn in dieser Zeit, in diesen 34 Jahren bewegt, entwickelt? Wie ist das Bild des Mittelalters?
Wir haben immer noch zu gewärtigen, dass viele Menschen sich einfach für große Männer und Frauen interessieren. Die Persönlichkeit ist etwas ganz Wichtiges und deshalb haben Ausstellungen zu den Staufern oder wie jetzt zu den Saliern immer eine große Konjunktur.
Das ist in Speyer eine Ausstellung.
Die Speyerer Ausstellung, ja. Die gegenwärtig läuft. Das sind einfach Ausstellungen, die viele Menschen anziehen, weil man sich mit Größe, auch mit dem Glanz in irgendeiner Weise beschäftigen möchte. Man kann lange darüber nachdenken, warum das so ist. Und es gibt viele Studien dazu. Sicherlich ist eine gewisse moderne Verdrossenheit der eine Punkt. Auf der anderen Seite sehe ich, und das ist auch meine Triebfeder, mich an diesen großen historischen Ausstellungen wissenschaftlich zu beteiligen, den entscheidenden Reiz in der Begegnung mit dem Authentischen. Ich denke, das ist etwas, was in unserer Zeit ganz wichtig geworden ist, wo wir ja alles faken können, wo wir alles kopieren können, mit Copy-Paste ganze Gedankengebäude zusammensetzen können, wo die beliebige Vermehrung und auch das Wegschneiden von Bildern, das Wegschneiden von Figuren aus Bildern, das hat das 20. Jahrhundert uns gebracht, wo also dieser beliebige Umgang mit dem Medium dazu führt, dass man plötzlich den Wert des Authentischen ganz neu entdeckt. Deshalb ist es auch so wichtig, dass in diesen Ausstellungen Originale gezeigt werden. Wir haben immer bei jeder Ausstellung das Problem, dass Leihgeber natürlich diese Originale nicht gerne hergeben. Das ist aus konservatorischen Gründen auch vollkommen verständlich. Aber trotzdem ist die Originalität der historischen Überlieferung ein ganz hoher Schatz. Und für mich als Wissenschaftler, aber ich denke, das gilt auch für viele kulturinteressierte Menschen, ist es einfach eine großartige Sache, wenn ich den Codex Manesse im Original sehen kann, den Barbarossa-Kopf, ein Sarkophag Heinrichs des V. aus Speyer, also Stücke, die tatsächlich einmalig sind. Sie sind uns durch Bilder präsent.
Und man nimmt sie auch in Form von Bildern, vielleicht von Katalogen, aber zumindest von Postkarten aus dem Museumsshop auch mit hinterher.
Man nimmt sie gerne mit. Man ist auch bildungsbürgerlich von diesen Bildern ja geprägt. Wir haben sie zum großen Teil schon in den Schulbüchern gesehen, auch wenn wir uns vielleicht gar nicht mehr an den Mittelalterunterricht im 7. oder 6. Schuljahr erinnern können. Es sind Bilder, die uns begleiten. Aber die Begegnung mit dem Original, das ist etwas, was für mich auch nach vielen Jahren einen ganz großen Zauber hat. Und das führe ich sehr stark auf diese Bilderflut des Unauthentischen, des Beliebigen zurück. Von daher haben Mittelalterausstellungen meines Erachtens auch in Zukunft noch Konjunktur, weil sie den Menschen ja einen Fluchtpunkt bieten, darüber nachzudenken, wie beliebig auch Moderne sein kann.
Man kennt es von Museen, von Gemäldeausstellungen. Ich glaube, in London ist das jetzt eine Diskussion, dass man keine Originale mehr aufhängt. Dass man sagt, die Originale zusammenzubringen, das ist eine solche Mühe. Ich weiß es bei der großen Gauguin-Ausstellung in London zum Beispiel, wo man auch nicht alles zusammengebracht hat. Das ist natürlich für den Besucher, der diese Bilder mag oder der mit dieser Person etwas verbindet, etwas ganz Tolles. Alles das, was man vielleicht auch bei Vargas Llosa lesen kann über diesen Maler, wenn man das alles mal zusammen sieht. Auf der anderen Seite, wenn da nicht die Originale hingen, das würde doch keiner merken.
Keiner merken ist ein starkes Wort. Es ist zum einen so, dass es immer noch ziemlich viele Kenner gibt, die das schon merken. Und natürlich gibt es diese Diskussion, ob die Massen von Ausstellungsbesuchern wirklich mit dem Original konfrontiert werden sollten. Ich habe hier eine dezidierte Meinung. Wenn es konservatorische Gründe notwendig machen, ein Original nicht mehr zu zeigen, muss man das respektieren. Denn wir haben diese Hinterlassenschaft geerbt und wir sollten sie auch im Sinne einer modernen Nachhaltigkeit künftigen Generationen wieder zuführen. Auf der anderen Seite sind die meisten dieser Kunstwerke Anschaukunst. Sie sind gemacht worden, dass man sie sieht und dass man sie immer wieder verändert sieht. Und ich halte es eigentlich für eine Verdummung von Ausstellungsbesuchern, wenn man sie durch ein Reproduktionsmuseum führt. Dann ist es wirklich besser, sich die Bilder am Computer anzuschauen. Das sind Stücke, die sind einmalig. Sie sind mit größter Kunstfertigkeit hergestellt worden. Und wenn man die Originale sieht, dann sieht man diese Kunstfertigkeit. Und man sollte Menschen auch nicht verdummen, indem man ihnen zumutet, dass es ohnehin egal ist, was man ihnen zeigt.
Ich habe die Frage auch nur zugespitzt formuliert, weil bei den vielen Menschen, die da durchgeschleust werden und die vielleicht auch gar keine Systematik haben bei den Mengen, die da ausgestellt werden, dass man die kleine Haarnadel aus dem Keltengrab vielleicht gar nicht sieht und nur auf die großen Objekte sich konzentriert.
Das ist sicherlich für viele Menschen, trifft das zu, was Sie sagen. Aber ich habe gerade bei der Mannheimer Staufer-Ausstellung beobachten können, wie Leute sich plötzlich für ganz Unerwartetes interessieren, wie sie unerwartete Blicke, auch Blickwinkel mitbekommen. Und dann ist es eben nicht nur ein bloßes Abfertigung im Sinne von Schlangen, sondern es ist ein Ernstnehmen unserer Besucherinnen und Besucher, die eigentlich Lust an Mittelalter und Vergangenheit haben. Das gilt ja nicht nur fürs Mittelalter, das gilt auch für antike Ausstellungen, für Neuzeitausstellungen, die Lust haben, mit Vergangenheit umzugehen. Das ist ein Punkt, den man sehr ernst nehmen soll und den vor allen Dingen auch Konservatoren immer wieder neu bedenken müssen.
Diese Mannheimer Staufer-Ausstellung, die hatte, wenn ich mich recht entsinne, einen ganz profanen Hintergrund. Da wollten die drei Länder, um die es ging, Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, in diesem Umfeld hat das ja stattgefunden, ein bisschen die Innovationsfreudigkeit der Rhein-Neckar-Region darstellen. Wenn ich mich recht entsinne, war das ein politischer Hintergrund zu sagen, da machen wir eine große Ausstellung und zeigen die Staufer als die großen Innovatoren des 12. und 13. Jahrhunderts. Und das heißt doch auch, die Geschichte für etwas in Beschlag nehmen, was eigentlich nicht zulässig ist.
Das ist eine interessante Frage, die ich ganz anders beantworten würde, als Sie sie gestellt haben. Zunächst einmal ist es richtig, dass es eine Drei-Länder-Ausstellung ist. Und es ist sehr schön, dass wir uns auch der Bedingtheit dieser Länder klar werden, die an einem gemeinsamen historischen Erbe teilhaben. Denn unsere Ländergrenzen sind ja ziemlich zufällig, wie wir wissen. Und wir wissen auch, dass sie in 100 oder 200 Jahren ganz anders geschnitten sein werden. Die Frage, warum man Fragestellungen verändert an die Geschichte, würde ich aber nicht so einfach nur mit platter Marketingstrategie beantworten. An den beiden Staufer-Ausstellungen in Stuttgart und Mannheim 1977, 2010 sieht man eine Veränderung des Blickwinkels unserer Wissenschaften. Während man sich früher für abendländische Kultur und historische Größe interessierte, kann man meines Erachtens am Anfang des 21. Jahrhunderts das nicht mehr so ungebrochen tun. Der Mannheimer Fokus lag darin, und ich sage das nur als Beispiel für vieles, dass man erkannt hat, dass nicht nur große Männer oder Frauen Geschichte machen, sondern dass es die Netzwerke sind, die plötzlich bedeutsam werden. Dafür hat man sich vielleicht vor 40 Jahren noch nicht interessiert, aber wir interessieren uns heute für Netzwerke und wir wissen, dass es Aushandlungsprozesse vieler sind, die eigentlich Kultur hervorbringen. Und der zweite Fokus der Ausstellung war die sogenannte Innovationsregion. Das ist ein ziemlich starkes Bekenntnis dazu, dass es nicht überall gleiche Lebensverhältnisse in Europa gegeben hat im Mittelalter, von der Ostsee bis nach Sizilien, sondern dass es immer in Europa Regionen gegeben hat, gibt und geben wird, die in besonderer Weise beschleunigtes Wachstum, beschleunigten Fortschritt hervorbringen. Und das bedeutet eben auch, dass es Regionen gibt, die nehmen. An diesem Beispiel will ich nur deutlich machen, wie verändert die Fragestellung der heutigen Mittelalterforschung gegenüber derjenigen, die auch berechtigt war, von ein oder zwei Generationen war. Das macht ja Geschichte interessant, dass man aus einer neuen Gegenwart neue Fragestellungen an eine dann neu veränderte Vergangenheit richtet.
Und dass man aus weniger wohlhabenden Regionen in wohlhabende Regionen auch damals schon eine Art Migration hatte. Und Sie in Ihrem Buch schreiben, erfolgreich waren damals im Mittelalter die Fahrenden, nicht die Sitzengebliebenen. Das wäre ein Kapitel für eine weitere Sendung. Wir machen erstmal Musik und dann müssen wir unbedingt über die Mittelaltermärkte reden. Die nächste Musik, die kommt aus Bamberg. Da waren Sie einige Jahre auch Professor für mittelalterliche Geschichte an der dortigen Universität und haben den Leiter dieser Capella Antiqua Bambergensis kennengelernt, die sehr professionell mittelalterliche Musik machen.
Diese Musik ist der Versuch, eine musikalische Tradition für heutige Hörgewohnheiten sensibel zu machen, damit natürlich auch zu verändern. Wir hören jetzt einfach mal in den Klang der Staufer von der Capella Antiqua Bambergensis.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.